Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen und Finanzinstituten. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BaFin-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite directorsacademy.de.
17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 15. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe recht herzlich, die heute bei LinkedIn ausgestrahlt wird und auch anschließend bei LinkedIn als Video-Livestream und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Unser Schwerpunktthema lautet heute Angst vor Cyberangriffen, wie sich Aufsichtsräte verhalten sollten. Heute mit unserem Gast, Frau Dr. Anastasia Lauterbach. Herzlich willkommen, Frau Lauterbach.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wir haben zu danken, dass Sie sich heute Ihre Zeit nehmen, bei uns zu sein. Frau Dr. Lauterbach ist eine erfahrene globale Führungskraft, Unternehmerin und Vorstandsvorsitzende. Als globale Strategin und Vordenkerin in der IKT-Branche bringt sie ein tiefes und langfristiges Verständnis des Hightech-Ökosystems mit. Frau Dr. Lauterbachs Eltern arbeiteten in Russland als Lehrer. Mit 21 kam sie nach Deutschland. Sie studierte Computerlinguistik, Slawistik und Psychologie in Moskau und Bonn, wo sie 1997 promovierte. Danach war Frau Lauterbach in unterschiedlichen Managementpositionen bei Münchner Rück, McKinsey, Daimler Chrysler Financial Services, T-Mobile International, Deutsche Telekom und bei Qualcomm tätig. Bereits 2013 gründete sie ihr eigenes Unternehmen, Lauterbach Consulting and Venturing GmbH, liebevoll IAU Venture genannt, die insbesondere in amerikanische Technologie-Startups investiert. Frau Dr. Lauterbach hat Aufsichtsratsmandate bei EasyJet, Dun & Bradstreet, FreightOne, Senshare, Cookitander. Sie war von 2018 bis zur Insolvenz im Juni 2020 Aufsichtsratsmitglied von Wirecard und eine der wenigen, die bis zum Schluss durchgehalten hat. Und als Aufsichtsratsmitglied von Wirecard initiierte sie umfangreiche Forensik-, Legal- und Audit-Aktivitäten, die letztendlich zum Entdecken des Betrugs führten. Sie ist eins der neuen Gründungsmitglieder der Next Generation Boards Advisory Council der Nasdaq. Sie ist Non-Executive Director von AirSition, Era Technologies and Risk Inc. Sie ist außerdem Mitglied des Beirats der Nasdaq sowie des Diligence Instituts. Und wir sind immer noch nicht fertig, wie eine Frau in diesen jungen Jahren das alles hinbringt. Ich weiß es nicht. Darüber hinaus ist sie Mitglied von Women Corporate Directors und hat im September 2022, wahrscheinlich weil es ihr langweilig war, das Austrian Chapter von Women Corporate Directors in Wien initiiert und kriegt dort zahlreiche Unterstützung von führenden Aufsichtsrätinnen in Österreich. Frau Dr. Anastasia Lauterbach, wie machen Sie denn das alles? Macht Ihnen das alles noch Spaß in dieser Menge?
Ach, wissen Sie, Spaß ist eine Entscheidung. Es ist nicht nur ein Zustand. Und ich arbeite mit fantastischen Leuten zusammen, das motiviert und inspiriert. Ich habe sehr viel Spaß.
Das ist schön zu hören. Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, wann und warum Sie seinerzeit Ihr erstes Aufsichtsratsmandat erhalten haben?
Ich erzähle Ihnen, wie ich zu meinem ersten großen Mandat kam. Das war 2013. Ich wurde angesprochen von Jim Citrin. Das ist eine Ikone auf dem amerikanischen Headhunting-Himmel. Und er suchte damals eine eierlegende Wollmilchsau. Er wollte einen Technologen haben, der auch T&L Experience mit sich brachte. also General Management Erfahrung hatte und international diese Management Erfahrung unter Beweis stellte. Und er hat mich in 2 Konferenzen gesehen, hat mich dann angesprochen und so kam ich zu Dun & Bradstreet 2013.
Na, das ist natürlich, kann ich alle unseren zukünftigen Mandatsträgern nur mitgeben, gewähren Sie sich als eierlegende Wolfmilchsau, süß, wenn Sie das sagen. Aber das ist das, was wir immer erwähnen. Man muss seinen Mehrwert und seinen Unique Selling Point sichtbar machen, dann wird man berufen in entsprechende Mandate. Lassen Sie uns noch ein anderes Thema kurz anpacken, bevor wir zum Hauptthema kommen. Im Zuge Ihres berühmten Interviews im Juni letzten Jahres in der Süddeutschen Zeitung zu Wirecard hat Sie der Focus als harter Hund bezeichnet und dass Sie sehr bissig sein können, wenn es um die Kontrolle der milliardenschweren Unternehmen geht. Was ist Ihr Verständnis, Frau Lauterbach, bezüglich der Rollenverteilung Aufsichtsrat und Vorstand? Gibt es Grenzen für den Aufsichtsrat?
Schauen Sie, Aufsichtsrat ist ein Job, nicht bloß eine Position. Und Sie müssen innerhalb von kürzester Zeit aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen, Fragen stellen und Experten beauftragen, um bestimmte Sachverhalte zu analysieren. Und wenn Sie wissen, dass bestimmte Sachen gemacht werden müssen, dann dürfen Sie auch nicht aufgeben. Und jetzt natürlich müssen wir die Rolle vom Aufsichtsratsvorsitzenden ansprechen. Der muss aus der Gruppe von vereinzelten Aufsichtsräten ein Team machen. Wenn es ein Team wirklich gut funktioniert, und das habe ich mehrmals im Laufe meiner Karriere gesehen, dann muss man auch gar nicht bissig sein und man kann auch Diskussionen führen, ohne irgendwie negativ aufzufallen. Also ich hatte aber 2 Mandate in meinem Laufbahn, wo ich auch bissig werden musste. Zum Thema Rollenverteilung. Wenn wir jetzt in Two-Tier-System sind, wie in Deutschland, dann liegt die größte Verantwortung natürlich beim Vorstand und Aufsichtsrat kontrolliert Vorstand, kümmert sich um Risikomanagement, kümmert sich auch um die Besetzung des Vorstandes, kann eigentlich heuern und feuern und kümmert sich auch um das Beobachten, wie die Strategie umgesetzt wird. Also das sind die primären Aufgaben eines Aufsichtsrates.
Ja, das Wichtige ist halt, dass, wie Sie es sagen, dass man es erkennt, dass man eine Verantwortung hat, der man nachzukommen hat. Und das ist eine aktive Verantwortung. Und da muss man halt manchmal solche Methoden und manchmal solche Methoden anwenden, wenn man zum Ziel kommen will. Absolut. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, gleich wieder an der Stelle möchte ich Sie intensiv mit einbinden und möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie möglichst mit einer Prozentzahl beantworten. Also, ich stelle Ihnen die Frage, Sie tippen die Prozentzahl ein und dann warten wir 3 Sekunden und dann drücken Sie auf den Knopf und dann kommt alles auf einmal in den Chat, in der Kommentarspalte. Die Frage lautet, wie viel Prozent des Gesamtunternehmenswertes entfallen auf die sogenannten Digital Assets? Wie viel Prozent des gesamten Unternehmenswertes entfallen auf die sogenannten Digital Assets? Bitte geben Sie eine Prozentzahl ein, warten Sie 1, 2, 3 und jetzt die Sendetaste drücken und schauen wir mal aus dem Augenwinkel, wie sich das, welche Meinung Sie da haben. Was ist Ihre Meinung, Frau Dr. Lauterbach, wie viel Prozent entfallen vom Unternehmenswert heute bei einem internationalen Unternehmen auf die Digital Assets?
Also ich habe mir diese Frage angeschaut 2014. Damals war die Zahl 20% und dann habe ich mir das gleiche 2019 angeschaut vor der Pandemie. Da war die Zahl 85%. Also ich schätze momentan zwischen 90% und 95%.
Ja, das ist eine ganze Menge. Wir müssen uns dem Thema nähern. Sie sind ja derzeit Managing Director von Exco Leadership Group und sitzen im Aufsichtsrat einiger Technologieunternehmen und demzufolge ist Ihr Know-how sehr groß und Sie sprechen auch sehr viel über Leadership und Technologien. Warum konzentrieren Sie sich persönlich ganz besonders auf Cybersicherheit?
Also ich habe natürlich Background in diesem Thema. Ich habe auch einiges zu dem Thema publiziert. Aber ich mag sehr gerne Klarheit. Es gibt massive Lücke im Verständnis von Cybersicherheit. Meistens glaubt man, das wäre etwas, wo man ohne Programmierungskenntnisse gar nicht weiterkommt. Und dabei geht es zunächst um diese Digital Assets, die wir heute ansprechen. Wenn Sie in etwa über eine Stadt sprechen, dann müssen Sie zwischen Brücken, Tunnels, Straßen, Häusern, Bäumen im Park unterscheiden. Aber wenn Sie zum Beispiel über Daten sprechen oder über Digital Assets sprechen, dann gibt es manchmal Unsicherheiten, was wird denn damit gemeint. Erst wenn wir die Klarheit erringen, was diese Digital Assets sind, dann können wir auch aktiv das Risiko rund um diese Digital Assets managen. Wenn wir heute zum Beispiel 6 Vorstände und 4 Aufsichtsräte in demselben Unternehmen fragen, was sind eigentlich diese Digital Assets und die Risiken, die damit verbunden sind, dann kriegen wir 10 unterschiedliche Antworten. Ja. Und ich mag gerne Klarheit. Also ich möchte gerne, dass es eine Antwort auf die Frage gibt.
Ja, und das ist gut, weil das haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch. Jeder benutzt das Wort Nachhaltigkeit und Digital Transformation etc., aber jeder meint letztlich immer etwas anderes. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Sie demnächst, wie Sie mir verraten haben, bei LinkedIn einen Newsletter haben, Leading Through Disruption, wo Sie regelmäßig, wahrscheinlich machen Sie mir jetzt Konkurrenz, CEOs, Aufsichtsräte und Crows zum Thema Leadership befragen, zusammen mit dem berühmt-berüchtigten Adam Bryant, dem Journalisten aus der New York Times und Bestsellerautor. Sie wollen sogar noch ein Buch schreiben. Nächstes Jahr haben Sie mir verraten über Leadership und Resilienz. Wie definieren Sie, Frau Dr. Lauterbach, wie definieren Sie persönlich Leadership?
Danke für diese Frage. Die ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Leadership bedeutet für mich zunächst, Verantwortung zu übernehmen, Einfluss zu entwickeln und auszuüben und dann ihre Wirkung, sprich ihre Expertise, ihre Haltung als Person auch skalieren in ihrem Einflusskreis. Es gibt heutzutage viele Senior Vice Presidents in Konzernen, die eigentlich keine Leaders sind. Und es gibt aber auch Leute, die keine Teams haben und die fantastische Leaders sind. Also da gibt es oft Disconnect zwischen Anzahl von Leuten, die vermeintlich führen und wirklich, wie sie diese Rolle wahrhaben. Und ich möchte ganz gerne Leuten helfen, dass sie keine Angst haben vor der Verantwortung, dass sie auch verstehen, dass es Risiken gibt, die mit dieser Verantwortung verbunden sind und sie das trotzdem tun aus Überzeugung, weil die heutige Welt das auch verlangt.
Ja. Ja, und das bedeutet auch im Zusammenhang mit der Frage von vorhin, Aufteilung, Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat, dass natürlich in der ersten Reihe in der Verantwortung das Leadership-Team verantwortlich ist für Cybersecurity und für die entsprechenden Maßnahmen. Und da wären wir dann schon beim Thema Angst vor Cyberangriffen. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass das vielleicht diese Angst auch ein bisschen übertrieben wird. Wie sehen Sie das? Ist das eine Angst, die natürlich von Beratern geschürt wird, die Umsatz machen wollen? Haben die Unternehmen im Moment nicht mit der aktuellen Situation, geopolitische Entwicklungen, Ukraine, Taiwan, Führungskräftemängel, Lieferketten, Ressourcenprobleme, alles, was man da anführen kann, haben die nicht andere Probleme? Ist also konkret gefragt, ist die Angst vor Cyberangriffen nicht übertrieben?
Schauen Sie, ich mag das Wort Angst nicht. Das hat etwas Passives in sich. Es ist unser Job, aktiv Risiken zu erkennen und zu minimieren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit 90-95% von Bewertung von Unternehmen anhand von Digital Assets haben, dann müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass wir diese Digital Assets so gut wie möglich beschützen. Und ich habe neulich ein Unternehmen erlebt. Wir haben dort Quantifizierung von Cyber Exposure gemacht und wir haben dann festgestellt, dass diese Exposure viel größer war als Umsatz, als der Jahresumsatz von diesem Unternehmen. Und im zweiten Schritt hat man dann geschaut, woran liegt es. Und wir haben festgestellt, dass sehr viele Systeme nicht gewartet wurden und es gab viel zu viele Records, Files in den Systemen, die gar nicht notwendig waren, um das Unternehmen zu führen. Und wir haben dann auch mit dem Unternehmen gesprochen. Das Unternehmen hat diese Systeme entlastet, sehr viel archiviert und plötzlich wurde das Risiko um das 50-fache minimiert. Also man kann auch sehr viel aktiv in die Hand nehmen, um sich dann zu schützen. Und je weniger Records, desto weniger Angriffsüberfläche bietet man einem Kriminellen, der sich vielleicht bereichern möchte.
Ist das Thema Cybersecurity nur ein Problem von den einzelnen Unternehmen oder ist das auch ein Problem für unsere Gesellschaft als Ganzes?
Ich denke mir, das ist omnipresent, das gibt's überall und ich höre mehr und mehr, dass auch kleinere Betriebe attackiert werden. Manchmal sehen sie auch als Collaterals, es wird was Größeres angegriffen und die kleineren schwimmen quasi mit. Oder manchmal werden diese kleineren Unternehmen, die vielleicht etwas liefern, als die Eingriffstore verwendet, um an einen größeren Fisch zu gelangen. Also es gibt heutzutage wirklich alles.
Ja. Ich meine, wir haben ja im Moment die aktuelle Situation, dass alle 80 IHKs in Deutschland einem Cyberangriff ausgeliefert sind und seit 2 Wochen lang der komplette E-Mail-Verkehr zusammengebrochen ist. Das heißt, man kann keiner IHK in Deutschland ein E-Mail schicken, die können kein E-Mail schicken, also können die intern auch nicht kommunizieren, die wissen gar nicht, wie sie arbeiten sollen. Und in dem Zusammenhang hat die Süddeutsche das schön überschrieben, letzte Woche in ihrem Artikel, und hat geschrieben, sie sind schon drin und hat da versucht deutlich zu machen, dass insbesondere viel Schadenssoftware eigentlich heute schon platziert wurde in der Vergangenheit als Schläfer und aber von den bösen Buben bisher noch gar nicht aktiviert und abgerufen worden sind. Was ist denn da Ihre Meinung? Glauben Sie das, dass viele Unternehmen solche Schläferviren schon bereits in sich tragen?
Absolut. Ich war selbst persönlich bei 7 sehr großen Fehlern mit involviert, auch als Aufsichtsrätin. Und in 4 von diesen 7 hat man über einen Angriff erfahren, vielleicht so 4-5 Monate, nachdem der Angreifer bereits in Systemen war. Und ja. In 2 von diesen Fällen, also einmal haben wir wirklich über Crabs an Security Block erfahren und ein anderes Mal kam Microsoft ins Unternehmen und hat gesagt, pass mal auf, wir beobachten etwas Komisches bei euren Systemen.
Ja. Und es ist ja auch, ich meine, es kassieren ja solche Zahlen wie, dass der bekannte Schaden der deutschen Wirtschaft im letzten Jahr 24 Milliarden war. Jetzt ist das eine große Zahl, aber wenn man das insgesamt sieht im Bruttosozialprodukt. Aber das bedeutet aber allerdings auch nur, das sind die bekannten Schäden. Und die meisten Unternehmen gehen ja gar nicht an die Öffentlichkeit, sondern versuchen das ja geheim zu halten, wenn sie erpresst werden. Da war der, im Juni war der Großketerer Appetito einer der wenigen, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, als sie auch einen sehr breiten Cyberangriff bekommen haben. Aber lassen Sie uns mal feststellen, jawohl, die Gefahr ist groß. Die Digital Assets haben einen überwiegenden großen Anteil am Unternehmenswert. Also wir müssen etwas tun. Es sind die Wahrscheinlichkeit, dass jeder irgendwann in irgendeiner Form mal betroffen ist, steht außer Frage. Also kommen wir jetzt zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Was muss ein aktiver Unternehmer tun, um diese erheblichen und eventuell existenziellen Risiken proaktiv und adäquat zu managen? Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Sie sind ein Freund des magischen Dreiecks aus Risikoverständnis, Risikoquantifizierung und organisatorischer Abbildung. Lassen Sie uns dieses Risikodreieck mal näher beleuchten. Was verstehen Sie unter Risikoverständnis und wer im Unternehmen sollte es haben?
Schauen Sie, also Risiko, das ist halt diese vermeintlichen Digital Assets. Was bedeutet das überhaupt? Was sind meine Crown Jewels in terms of data? Ja? Und wo sitzen diese Daten? Wer hat Zugriff auf diese Daten? Was die Rollen und die Zuständigkeiten anbelangt, selbstverständlich haben wir so eine mystische Figur von einem CISO, ja, Chief Security Officer. Aber nach meinem Dafürhalten muss der CFO, Chief Financial Officer, und das gesamte Vorstand zunächst und dann auch Aufsichtsrat volle Transparenz haben über das digitale Risiko. Wenn Sie, nochmal, also wenn Sie heute 5 Leute fragen, was ist das Risiko, dann kriegen Sie 5 Antworten. Das geht nicht. Man soll auch eine Strategie haben zur Risikominimierung. Man soll auch Teilstrategien haben. Zum Beispiel, was tun wir als Unternehmen, wenn es zu Ransomware-Attack kommt? Sollen wir zum Beispiel zahlen oder sollen wir vielleicht rekonstruieren? Und diese Antwort muss vor der Attacke da sein und nicht während.
Ja, wo wird sie denn das funktional aufhängen? Also wir haben den, wie Sie gesagt haben, den Finanzvorstand, wir kennen den Compliance Manager, wir kennen den Risk Manager, wir kennen den Leiter der internen Revision, der Leiter der IT. Wo würden Sie diese Verantwortung, dieses Rollenverständnis, wer ist dafür zuständig in der Quantifizierung, in der Beobachtung etc., wo sollte das angesiedelt sein?
Also Unternehmen haben diverseste Strukturen selbstverständlich und oft ist es so, dass ein CFO zum Beispiel Compliance inne hat und Audit und dann Risikomanagement. Und ich glaube, dass ein CISO an den CFO berichten muss und nicht an CIO, weil ja. Sie verfolgen grundsätzlich unterschiedliche Interessen. Also CISO hat Interesse zum Beispiel zu investieren, bestimmte Systeme zu verbessern. CIO hat oft Interesse, Geld zu sparen. Man hat oft kein Verständnis, warum bestimmte Budgets in Richtung Produktentwicklung wandern, damit das Produkt zum Beispiel sicherer wird, ja, oder damit man filtert, was ist denn mit meinem Open Source, was ich jetzt in der Produktentwicklung verwende. Also ich würde ganz gerne also CIO und CISO trennen in ihren Verantwortungsbereichen. CISO ist eher beim Risikomanager. Und ja. Ich glaube auch, dass CISOs auch mehr Unternehmensverantwortung gesamt spüren müssen und lernen müssen, was ihre Tätigkeit mit der gesamten Financial Exposure von einem Konzern zu tun hat.
Ja. Kommen wir mal zu unserem zur Rolle des Aufsichtsrats. In der Regel finden wir ja selten Experten aus der internen Revision, Compliance Management oder erst recht aus der IT in den Aufsichtsgremien. Wie kann man denn das Risikoverständnis im Aufsichtsgremium erhöhen? Wie kann ein Aufsichtsrat in der Zukunft denn in Augenhöhe mit einem CISO kommunizieren? Versteht der überhaupt, was der CISO sagt?
Ich denke, wir müssen wirklich die Sprache vereinfachen und Aufsichtsräte verstehen Audit, sie verstehen auch Finanzexposure und dafür müssen wir alles dafür tun, dass diese Cybersicherheit Exposure gut beschrieben und auch quantifiziert wird. Und man braucht auch nicht selbst coden oder programmieren zu können, um im Aufsichtsrat zu sitzen und zum Beispiel so ein Cyber-Exposure analysieren zu können. Man muss halt fragen, was ist eigentlich mit meinen Daten, diese Exfiltration of Data, was bedeutet das, welche Gefahr ist da und was kostet mich das, falls das passiert. Und da gibt es auch genügend Providers heutzutage, die zum Beispiel Systematik von IBM und dann auch Ponemon Institute nutzen und sie werden dann sagen, im Durchschnitt zum Beispiel ein Datensatz ist $200, ja. Und im Durchschnitt reden wir von 4 Millionen Euro, wenn wir ein Data Breach in einem Durchschnittsunternehmen haben. Also mit solchen Parametern kann man durchaus heutzutage arbeiten. Ja. Und dann gibt es Business Interruption Risiko, das versteht auch ein Aufsichtsrat. Es gibt rasante Beispiele, zum Beispiel Merck, MSD, ein Pharmakonzern, war betroffen vor ein paar Jahren von einem massiven Cyberangriff. Und ich weiß halt aus meinem Bekanntenkreis, dass in der Schweiz zum Beispiel die komplette Gesellschaft über Wochen lang über SMS und WhatsApp gemanagt wurde. Und da ging es auch darum, wie liefert man Medikamente an Krankenhäuser, an die Apotheken. Da gab es auch Programme, wo Schweiz von Lateinamerika auch etwas ausbürgern sollte, weil es gar nicht anderes ging. Also Zugriff auf Systeme wurde versperrt. Und da, also Business Interruption und Ransomware, sie haben sehr viel miteinander zu tun. Und das kann durchaus auch ein Aufsichtsrat verstehen, der jetzt kein Techniker ist. Und dann last but not least, wir haben Legal Expertise im Aufsichtsrat und man soll schon sagen, dass diese Legal Velocity, Regulatory Velocity nimmt zu im Hinblick auf Cyber. Es gibt sehr viele Regularien und Gesetze, die neu dazukommen. Ich denke mir, in 5 Jahren, also im Hinblick auf heute, wird sich diese Exposure verdoppeln. Und da braucht man Transparenz. In welchen Geografien sind wir und was droht uns, falls XYZ passiert?
Ja, also ich halte fest, es braucht eine klare Dokumentation, es braucht Transparenz, es braucht eine klare, einheitliche Sprache, die jeder versteht, weil dann kann ich auch das Rollenverständnis im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den jeweiligen Fachgremien natürlich überhaupt erst festlegen, damit ich weiß, wer für was zuständig ist.
Absolut.
Wenn wir jetzt dieses Rollenverständnis haben auf allen, oder nein, ich mache eine Zwischenfrage, weil ich sehe das mit meinem Auge im Kommentar. Viele unserer Zuschauer regen an und fragen, macht es Sinn, mal solche Beispielangriffe zu simulieren? Also man beauftragt einen externen Dienstleister, der tut so, als ob er ein böser Bube ist und versucht, von außen zu hacken, weil das dann immer so eine praktische Erkenntnis ist für alle, dass sie sagen, oh, jetzt müssen wir was tun. Was halten Sie von diesem Vorgehen zum Verbessern des Risikoverständnisses?
Also ich halte sehr viel davon. Man übt und man wird besser. Es gibt ja diese vermeintliche 10.000 Stunden, um, weiß ich jetzt nicht, Konzertpianist zu werden. Also je mehr man übt, desto besser wird man in dem, was man tut. Penetration-Tests von außen sollen eigentlich wöchentlich in einem großen Konzern passieren. Also das muss gang und gäbe sein, dass sowas gemacht wird. Und Aufsichtsräte sollen auch in die Simulationen reingehen, wo man dann sagt, das ist ein Szenario, was machen wir jetzt? Und dann gibt es Blueprints, also Manuale, was tue ich im Falle aller Fälle? Ja. Ich liebe persönlich, wenn diese Lösungen automatisiert werden. Gibt es auch Anbieter, die das tun. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber wir können dann in einen Chat ein paar Providers reinschreiben. Was hat das mit dieser Automatisierung? Ein Unternehmen lernt nicht nur am eigenen Beispiel, sondern kann auch Impulse von außen bekommen, weil solche Angriffe passieren ja täglich und zwar weltweit. Und ja, Regularien sind unterschiedlich, aber es handelt sich immer um dieselbe Loopholes und um dieselbe Vulnerabilities. Und dieser Erfahrungsschatz muss geteilt werden. Ich habe zwischen 2013 bis 2016 sehr oft Aufsichtsräte in den USA trainiert im Hinblick auf Cyber. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist eine Praxis, wo sie vielleicht mehrere CISOs aus unterschiedlichen Unternehmen einladen und als Aufsichtsrat mit denen eine Unterhaltung führen. Was haben sie gesehen in ihren Unternehmen? Was haben sie gelernt? Und das schärft Verständnis. Und einmal im Jahr sich sehr detailliert mit Cyber zu befassen, nach meinem Dafürhalten, ist absolut ein Muss.
Ja, nee, habe ich verstanden. Finde ich einen interessanten Aspekt. Penetration-Tests fast automatisiert, ob nun wöchentlich oder monatlich zu machen, aber es ist automatisiert. Andere Gedanken und Erfahrungsschätze zu nutzen, finde ich auch eine sehr gute Idee. Also wir haben jetzt das Rollenverständnis. Jetzt kommen wir zu dem einen anderen Eck Ihres magischen Dreiecks, die Risikoquantifizierung. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, nicht nur bei all den unterschiedlichen Problemen, die auftauchen. Mag das ein Phishing-E-Mail sein, Ransomware, was weiß ich, DDoS-Attacke, ein Fake President oder Man-in-the-Middle-Angriff, was immer das ist. Deswegen meine Frage, Sie sagten das vorhin, es ist so wichtig, einen Euro-Betrag zu haben, wie groß das Risiko ist. Können Sie noch mal formulieren, was ist Risikoquantifizierung, was verstehen Sie darunter? Und vor allen Dingen, wer soll es denn rechnen? Wer bringt den Eurobetrag auf den Tisch?
Schauen Sie, da gibt es wirklich auch Anbieter. Also der Markt ist momentan nicht groß, aber solche Anbieter gibt es durchaus. Und was sehr wichtig ist, nicht von der Technologie auszugehen und technischen Lücken, ob jetzt ein Vendor XYZ besser ist oder nicht. Wir wissen es nicht, ob Vendor XYZ besser ist, also aus der heutigen Sicht, ja. Sondern es soll zunächst um diese Digital Assets gehen. Und also wenn wir das als Prämisse nehmen, dann gibt es nochmal drei Felder, um zu einem Eurobetrag zu kommen. Also ein Feld ist diese Data Exfiltration. Wir wissen nach IBM und Ponemon Institute, was ein Datensatz kostet. Dann müssen wir sagen, okay, welche Kernsysteme und Kerndaten haben wir? Zum Beispiel, wenn wir im Payment-Geschäft sind, bei einem Retailer, dann ist so ein Transactional System auf jeden Fall mit dabei. Und dann schauen wir, wie viele Records gibt es denn in diesem System. Wenn wir zum Beispiel ein weltweites Konzern mit sehr viel Personal haben und auch produzieren, also sehr Human Labor Intensive Business, dann schauen wir, wie viele Records von den Mitarbeitern gibt es in Systemen. Und was ich in meinem Laufbahn zu oft gesehen habe, es gibt zu viele. Zum Beispiel, Sie haben ein Unternehmen mit 10.000 Leuten und es gibt plötzlich 50.000 Records. Das ist zu viel. Sie brauchen 10.000. Rest muss archiviert werden, raus. Also ich möchte jetzt keine Werbung für Archivierungsproviders hier machen. Also das kann jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Also so können Sie mit diesen Durchschnittsdaten von IBM und Ponemon Institute und dann auch Anzahl von Ihren Records so können Sie Data Exfiltration Exposure rechnen. Ja, und dann sagen Sie zum Beispiel, das sind 50 Units, ja. Und Sie sehen, dass Ihr Umsatz ist zum Beispiel 40 Units. Das ist dann schon komisch. Ja, man muss was tun. Dann Business Interruption, das ist immer, gibt es auch Durchschnittssätze. Zum Beispiel, man sagt, im Durchschnitt, man verliert Umsatz pro System, pro IT-System, pro Kernsystem pro Stunde von $30,000. Ja, das ist, errechnet man auch statistisch, möchte jetzt nicht reingehen, wie. Aber das ist, womit Unternehmen arbeiten können. Und dann sagen sie, unsere Kernsysteme, wir haben 100 Systeme, 40 davon sind Kernsysteme. Also normalerweise redet man zwischen 35-40% Kernsystemen. Also das ist dann mein Exposure. Also was wirklich, wenn was passiert, dann bin ich raus aus dem Geschäft. Dann kann ich nicht auf Kundendaten greifen, ich kann nichts beliefern. Business Interruption Risiko. Und Regulatory Exposure, wenn ich zum Beispiel weiß, dass meine Schwelle zu melden sehr niedrig ist, wie das in der UK der Fall ist. Und ich verliere zum Beispiel als Airlines Passenger Data und ich muss sofort melden. Dann können Sie auch rechnen, wenn ich nicht melde, wie groß dann meine Fines sein wird. Also das können auch Juristen machen, dann brauchen Sie auch nicht PhD in Mathematik und in Statistik. Also zu sagen, es ist alles zu schwierig und intransparent, das ist zu kurz gegriffen. Man muss aber diese Quantifizierung wollen. Und ja, am Anfang, wenn solche Zahlen dann plötzlich auf dem Tisch liegen, also ich habe schon versteinerte Gesichter gesehen im Raum, aber wenn Sie dann diesen Punkt haben, dann können Sie aktiv werden und etwas tun, damit diese Zahlen geringer werden. Und ich rede jetzt hier nicht, dass wir 5 Vendoren ankaufen und sie müssen dann irgendwelche Filters installieren oder Software durchleuchten oder was auch immer. Es geht zuerst um das Risiko. Ist es eine Tunnel? Ist es eine Brücke? Ist es jetzt ein Nuclear Power Plant? Ist es ein Baum? Was ist es denn vor mir? Wie kann ich das beziffern? Und dann Stück bei Stück bei Stück mehr Transparenz. Und je mehr Transparenz, desto mehr Verständnis. Je mehr Verständnis, desto aktiver können Sie managen.
Kommen wir zum letzten Eckpunkt des Dreiecks. Und hier kommt ja spätestens auch eines der neuen Bußwörter ins Spiel, Cyber Resilience. Was ist Cyber Resilience genau?
Cyber Resilience ist Cyberreife. Und ich persönlich möchte gerne eine Roadmap haben, wie komme ich zu der besten Resilienz oder zu der besten Reife. Und ich möchte das jetzt vereinfachen. Also für mich gibt es Unternehmen in vier Graden von dieser Reife. Also Grad Nummer eins ist, ich weiß wirklich nichts. Also ich bin blank. I have no idea what I'm talking about. Grad Nummer zwei ist, ich bin compliant, also ich versuche schon was Taktisches zu machen. Ich kaufe vielleicht Versicherung ein, Cyber Insurance, ich versuche irgendwelche Fragebogen zu beantworten, ich versuche compliant zu sein. Die drei ist, also ich versuche schon Risikomanagement zu betreiben. Ich verstehe, wie ich mein Risiko quantifiziere. Ich verstehe, wenn ich quantifiziert habe, welche Maßnahme ich ergreife, damit diese Zahl vorne kleiner wird. Und dann absolute Resilienz, das ist, wenn Cyber tatsächlich sehr strategisch wird und eigentlich sehr horizontal wird zu allem, was ich im Unternehmen tun. Zum Beispiel, ich entwickle ein neues Produkt. Alle Produkte heutzutage haben digitale Komponente. Ich schaue, dass dieses Produkt von Anfang an mit Security in Mind designt wird. Ich schaue an, dass ich meine Lieferanten, meine Suppliers so auswähle, dass sie ein gutes Vulnerability Score haben. Also es gibt auch Providers, die von außen Vulnerability Scores von Third Parties erstellen. Mhm. Also ich habe solche Systeme inne. Ich habe ein Ökosystem rund um Cyber und digitale Assets um mich herum aufgebaut. Ich bin strategisch und dann bin ich auch resilient.
Okay, verstanden. Haben Sie so spontan ein oder zwei Best-Practice-Tipps für die organisatorische Abbildung dieses Risikos Cyberangriff oder Cybersecurity? Also wenn ich jetzt diese drei Bilder, dieses Dreieck nochmal anschaue, mit dem Rollenverständnis, mit der Bewertung und mit der Cyberresilienz, gibt es da einen Best-Practice-Tipp für eine organisatorische Abbildung, an dem also der eine oder andere vielleicht überprüfen kann, ob es bei ihm zu Hause Verbesserungsbedarf gibt?
Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt von der Governance-Perspektive ausgehen, ich liebe, wenn in Unternehmen Technology Committee gibt. Und also bei solchen Fällen, wenn es ein Technology Committee gibt, dann soll also Cyberrisiko dort behandelt werden und es soll auch engst abgestimmt werden mit dem Risikokomitee oder mit dem Audit Committee. Also diverseste Industrien haben da diverseste Parameter, ob Risiko und Audit zusammen sind oder halt getrennt wie in der Finanzszene. Aber ich möchte das gerne separat sehen, damit wirklich Aufmerksamkeit auf diesem Gebilde ist und damit wirklich einmal im Quartal mindestens angeschaut wird, was sind meine Metriken, verbessere ich mich oder verbessere ich mich nicht, damit auch externe vielleicht Sprecher eingeladen werden, die etwas berichten und damit also diese Bildung und Ausbildungsgrad rund um Cyber erhöht wird in einem Unternehmen. Also ja. Das würde ich persönlich als Best Case bezeichnen. Also das ist der Case in den meisten Tech-Unternehmen. Das war zum Beispiel bei Dun & Bradstreet auch ein Case, wie wir aufgestellt waren. Also in deutschen Konzernen, da bin ich halt nicht so gewarnt, weil ich nur in zwei deutschen Aufsichtsräten war. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in der Fläche ausschaut. Ja. Bei EasyJet zum Beispiel hatten wir es nicht. Da haben wir Cyber in Audit behandelt und das war schwierig.
Ja, ja. In dem Zusammenhang, wie sehen Sie die Rolle des gesetzlichen Jahresabschlussprüfers, des Wirtschaftsprüfers? Jetzt sage ich mal flapsig, die können ja manchmal noch nicht mal die Bilanzen prüfen. Ja. Spielt das hier, können die hier helfen oder brauche ich hier eine andere spezifische Prüfungsexpertise?
Also diese Wirtschaftsprüfer, also sie haben einen Auftrag, sie müssen alles prüfen und sie müssen auch digitale Assets prüfen und Cyber-Resilienz oder Cyber-Reife. Wenn Sie jetzt Expertise nicht haben, dann müssen Sie diese Expertise vom Markt holen. Ist es einfach nein? Diese Global War of Talent hat jetzt keiner verneint. Wir sind in diesem Krieg um Talent und um digitale Talente. Aber wir haben ja einen Auftrag und derjenige, der eigentlich Verantwortung tragen muss, das muss enforceable sein, weil diese Leute haften. Also ganz ehrlich, mit der großen Haftung, ich frage mich, was die Prüfungen dann auch kosten werden, sagen wir 2 bis 5 Jahre. Ich glaube, das wird teurer und teurer. Und ich sehe auch Verantwortung vom Aufsichtsrat. Meine Hypothese ist, wenn es wirklich alles so weitergeht wie heute, dann in 10 Jahren werden wir Schwierigkeiten haben, gute Aufsichtsräte zu besetzen, weil es Menschen bewusst sein wird, was für Exposure um einen herum ist und mit wie wenigen Mitteln wir eigentlich fungieren, um unseren Aufträgen gerecht zu werden.
Ja, die Aufsichtsräte werden immer mehr erkennen, dass sie auch unternehmerisch tätig sind, das heißt also einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Da haben wir dann die Frage mit der Vergütung für die Aufsichtsräte, aber wir haben natürlich auch die Frage, ob die Expertise und Kompetenz der einzelnen Aufsichtsräte für dieses hohe unternehmerische Risiko ausreicht.
Absolut.
Kommen wir mal zu einer meiner Lieblingsdinge, weil es ist ja nur ein Risiko wie andere Risiken auch. Und ich habe verstanden, es wird genauso angegangen, wie wir immer mit Risikofelder umgehen. Das heißt, ich integriere meine Cybersecurity und meine Cyberrisikobewertung in den Strategien, in den Funktionen, in meine Geschäftsstrategie, Prozesse, Management. Das Budget muss zwingend angepasst sein. So, jetzt habe ich Maßnahmen, jetzt habe ich Verfahren. Wie messe ich denn, dass ich erfolgreich bin? Ich kann ja nicht messen daran, wie oft bei mir eingebrochen worden ist. Also die konkrete Frage, gibt es KPIs bezüglich Cyber Risk oder Cyber Security?
Also ich denke nochmal, dass ein Unternehmen ein Ökosystem rund um Cyber aufbauen muss. Also bevor eine Attacke da ist, müssen wir wissen, wer sind unsere Top-Experten. Zum Beispiel, wenn wir ein Incident managen, wer sind die Top-Anwälte für XYZ? Wer sind Forensiker im Markt, die mir helfen können, wenn dann so ein Incident da ist? Und es muss auch klar sein, wie so ein Incident-Management-Team strukturiert wird. Also zum Beispiel, wenn ich ein Aufsichtsrat bin, dann möchte ich nicht nur CISO vor mir sehen. Ich möchte auch wissen, hier ist ein Kommunikationsexperte, vielleicht Public Relation oder Investoren Relation Experte, der mir hilft. Da muss auch ein Legal Experte sein und dann auch jemanden aus dem Finanzteam, um gesamtes Exposure rund um meinen Incident aufzuzeigen. Und mit Zeit wird man dann auch mehr und mehr Providers finden, die einem helfen. Und mit Hoffnung auch kriegt man gute Talente in ein Unternehmen rein, die dann auch entsprechend vergütet werden müssen. Es gibt nochmal nichts Wichtigeres. Also Digital Assets sind 90-95% des Unternehmenswerte und Leute, die diese Digital Assets beschützen können, müssen entsprechend vergütet und behandelt werden in einem Unternehmen. Und selbstverständlich wird man angegriffen. Selbstverständlich wird man in einem oder anderen Fall Daten verlieren und auch Regulatory Fines zahlen. Aber es ist eine Sache, komplett blank zu stehen und nicht wissen, was mir geschieht oder zu sagen, ich bin aktiv. Zum Beispiel, ich zahle nicht Ransomware, weil ich weiß, wie schnell ich recovern kann. Ich weiß, wie schnell ich wieder live gehen kann. Und dann wiederum, wenn man diese Sicherheit ausstrahlt, dann kann eigentlich einem nichts Böses passieren. Ich glaube, dass hier Ruta jetzt zurück ist.
Ich habe wahrscheinlich habe ich einen Hackerangriff gehabt auf mein Internet.
Sie wollte nicht, dass wir weitermachen.
Sie haben wahrscheinlich weitergemacht mit der Frage, mit der Lösegeldforderung und
Ja. Also ich habe gesprochen, dass ein Unternehmen um sich herum eigentlich so ein Ökosystem aufbauen muss mit Cyber-Expertise, sei es auf anwältlicher Seite, sei es auf forensischer Seite, sei es auch schlicht und einfach Providers und Vendoren, die ganz konkret sagen können, das und das und das tun wir, damit Systeme recovern werden. Ja.
Also wir haben jetzt die ganze Zeit besprochen, richtigerweise besprochen, das Unternehmen hat ein Problem, es muss dieses Risiko managen, wie alle anderen Risiken auch. Die, die erfolgreich sind, werden überleben und die das nicht erfolgreich managen, werden vielleicht nicht überleben. Da ist auch die interessante Frage, ob man nicht noch weitere Hilfe für die Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Als erstes in dem Zusammenhang gibt uns ja der Regulator in den Gesetzen und dem deutschen Corporate Governance Codex ja viele Vorschriften. Wir sollen über Außenfortbildungsmaßnahmen bei den Aufsichtsräten berichten, aber bisher gibt es keine Pflicht für die Öffentlichkeit, für die umfassende Berichterstattung bei Cyberresilienz. Also ich habe zumindest da noch nichts gelesen. Und deswegen meine Frage: Brauchen Unternehmen, macht es überhaupt Sinn, wenn Unternehmen Hilfe vom Staat, vom Regulator zum Managen des Risikos bekommen?
Also schauen Sie, wie definiert man Hilfe hier? Also ich glaube, ganz große Hilfe vom Staat wäre, wenn ein Staat also Bildungs- und Ausbildungsprogramme schon an den Schulen ändern würde und sagen würde, Cyber gehört mit auf Schulprogramm, so wie also Basic Mathematik, ja, oder Lesen und Schreiben. Wir lesen, schreiben, aber wir verstehen nicht, wie man Digital buchstabiert. Also das geht nicht in der heutigen Zeit. Und selbstverständlich mit Regularien, das wird zunehmen. Das ist jetzt vielleicht keine Hilfe per se, aber das ist das Betonen, dass wir mit etwas gravierend Wichtigem zu tun haben. Also in den USA gibt es bereits übergreifende Gesetze zur Haftung im Falle von Cyberangriffen. Wenn wir auf globale Landscape von D&O-Versicherung sehen, dann das meiste, was gezahlt wird heute, ist auf Kappe von Cyberangriffen und nicht, weil also vielleicht Wirtschaftsprüfer etwas nicht aufgepasst hatten. Also ich rede jetzt nicht über Wirecard, ich rede über also kleinere Fälle. Also da, das wird kommen. Was ich auch sehe, was wahrscheinlich kommen wird, dass Cyber Vulnerability und Resilienz wird Teil werden von einem Credit Rating von einem Unternehmen. Also dazu höre ich schon einiges, was in den USA gesprochen und besprochen wird. Und normalerweise folgen wir in Europa, weil sehr viele Investoren in den USA sitzen. Also es kommt von den Investoren, es kommt jetzt nicht von jetzt zum Beispiel deutschen Regierung oder österreichischen Regierung oder aus der Schweiz. Ja. Es ist keine Hilfe, es ist einfach eine Tatsache. Also es kommt, es wird mehr und es wird komplexer.
Ja, und wir müssen einfach sehen, das ist ja so etwas wie eine digitale Alphabetisierung in der Welt. Und wenn wir heute schon hochkriminelle Angreiferorganisationen haben, die lernen ja auch permanent und die werden ja auch permanent hochprofessioneller. Und die Unternehmen müssen sich dagegen rüsten, das ist klar. Aber man kann da wahrscheinlich auch viele Dinge auch nur gemeinsam angehen. Gibt es weitere Trends, die Sie erwarten in den nächsten 5 Jahren in dem Bereich?
Ja, ich glaube, dass wir mehr und mehr in die Richtung Automatisierung gehen werden im Fall von Cybermanagement und Risikomanagement für digitale Assets. Das muss auch so werden. Ich hoffe, dass auch bessere, größere Providers auf den Markt kommen, die sowas tun. Also nicht nur diejenigen, die sich als solche bezeichnen, sondern auch diejenigen, die tatsächlich liefern, wo man auch sagen kann, da sind vielleicht Jahre von R&D dahinter, bevor irgendein Produkt konzipiert wurde. Also es wäre gut, auch kritisch zu hinterfragen, wer so ein Produkt anbietet und ob ein oder andere Unternehmen nicht ein Möchtegern ist, um im Spiel zu partizipieren ohne größeren Mehrwert. Vielleicht können übergreifende Organisationen auch mit zertifizieren bei Auswahl von diesen Vendorenanbietern. Das wird mehr Ruhe in den Markt bringen. Und ich erwarte absolut nicht nur Automatisierung in technischen Lösungen. Ich erwarte auch Konsolidierung im Cybermarkt. Ich glaube, wir werden auch viele M&As erleben. Heutzutage gibt es kaum Cyberunternehmen, die über 400 Millionen Euro Umsatz überwachsen. Die werden vor dieser magischen Zahl normalerweise aus dem Markt genommen und schlicht und einfach gekauft. Vielleicht gibt es irgendwann auch Spezialisten. Und wir werden auch sehen, dass also dieser Krieg um Talente sich noch und noch intensivieren wird. Also das ist jetzt sozusagen von der Risikoseite, Risikomanagement, Angreiferseite. Also ich bin ja auch KI-Professorin. Ich sehe, was da alles möglich ist. Also Deepfakes und Angriffe in die Datenströme, das ist eigentlich nicht schwierig. Und wenn jetzt ein Konzern wie Merck oder wie Siemens Daten meldet und das wird an einen Regulator zum Beispiel geschickt und man greift in einen Data Stream und verändert da ein paar Datensätze und plötzlich hat man ganz andere Kennzahlen als eigentlich das ja. Unternehmen geschrieben und gedacht hat, das ist natürlich schweinegefährlich, es ist aber möglich. Oder bei der Produktbau, also wenn wir Fahrzeuge haben, die auch also semi-self-driving sind und man kann in einen Datenstrom reinhaken und zum Beispiel anstelle eines Baums sieht zum Beispiel das Auto einen Stein, ja, also sowas ist schweinegefährlich und ich sehe viel, was da passiert und was möglich wird. Man muss auch verstehen, dass die Cyberkriminelle, die agieren genauso wie Unternehmen. Also sie haben auch Hierarchien, sie haben die Chefs, sie haben Ziele.
Ja, die Kriminellen sind genauso gut organisiert wie die Guten. Und die lernen auch genauso wie die Guten.
Genau. Sie werden KI verwenden, um anzugreifen. Ja. Also das ist absolut sicher.
Die Augenhöhe oder wenn man das im Kriegbild bleibt, das ist die Waffengleichheit, die eintreten muss. Eine kurze Frage noch und dann sind wir schon fast beim Ende. Wir haben deutlich gemacht, es ist ein großes Risiko und Risiken gibt es im Prinzip ja immer drei wesentliche Maßnahmen. Entweder sorgt man dafür, dass das Risiko nicht eintritt oder man sorgt dafür, dass das Risiko minimiert ist und wenn dann nichts mehr geht, dann versichert man das Risiko. Deswegen meine Frage, gibt es heute schon ernstzunehmende Versicherungshäuser, die Cyber Risk und Cyber Security versichern?
Also es gibt Versicherungslösungen und auch gute, bekannte Konzerne versichern Cyber. Allerdings wandert man dort auch in der Dunkelheit. Und was passieren muss, wir sollen zu einer Situation kommen, in der zwischen einem Unternehmen und einem Versicherer ein Dialog besteht zum Underwriting-Prozess. Wenn Sie die digitale Assets wirklich verstehen in Ihrem eigenen Unternehmen, dann können Sie ganz unterschiedlich mit dem Versicherer reden und sagen, das ist, was bei uns ist, das ist, was wir machen. Was heute passiert, man kriegt einen Fragekatalog von 400 Seiten und Risikomanager versuchen halt Kreuze dort zu setzen, wo es halt notwendig ist, damit man überhaupt zu einer Deckung kommt. Und dann tritt ein Schadenfall ein und die Deckung wird verneint und der Schaden wird nicht bezahlt. Das ist, womit wir heute zu tun haben. Das ist keine gute Situation. Also bei den Versicherern muss man mehr verstehen, die digitale Assets und auch beim Unternehmen und zum Beispiel in großen Konzernen, ich sehe die Rolle von Captives, also diesen Versicherungsgesellschaften, wie das zum Beispiel ein Daimler hat, ja, oder Volkswagen hat. Also ich sehe, dass die eine sehr besondere Rolle annehmen in dem ganzen Konstrukt.
Wir kommen zurück, dass einfach das Leichteste ist, Risiko nicht eintreten zu lassen und dazu zu sorgen, dass das Haus sicher ist und kein böser Einbrecher reinkommt, dann braucht man auch keine Versicherung. Lassen Sie uns das Thema ganz brutal wechseln, weil ich das einfach noch kurz mit Ihnen diskutieren will, beziehungsweise Sie fragen will. Sie sind nicht nur eine talentierte Pianistin, Sie lieben Kunst und Musik und Sie sind Fellow der Salzburger Global Seminars und tragen dort wesentlich zur internationalen Vernetzung von Führungskräften für Völkerverständigung und nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Corporate Governance, Technology, Recht, Bildung und Kultur bei. Und da muss ich Sie einfach fragen, was hat Musik und Corporate Governance gemeinsam?
Eine sehr charmante Frage. Also schauen Sie, Musik hat viele Gattungen. Ja, also es gibt Symphonien, es gibt dann Stücke für Soloinstrumente, es gibt Opera, Ballet, was auch immer. Und wenn alles funktioniert, dann kann man sich als Zuhörer oder Zuschauer zurücklehnen und einfach das Ganze genießen. Also bei Corporate Governance gibt es diverseste Systeme, One-Tier, Two-Tier-Systems, Ausprägungen, UK zu USA oder Schweiz ist anderes als UK und so weiter. Wenn alles funktioniert, dann lernt man sich entspannt zurück, kassiert Dividende und erfährt eigentlich nicht viel, was hinter den Kulissen los ist. Aber wenn etwas halt raucht, dann gibt es Skandale, dann gibt es also sehr viele unangenehme Sachen, die auch einen Normalverbraucher angehen und natürlich Investoren angehen. Und das ist dann hässlich. Genauso, wenn jetzt Instrumente durcheinander spielen, wenn Teil von einer Partitur vergessen wird, das ist dann auch hässlich. So ein Musikstück kann man dann nicht genießen. Wir brauchen Leadership in Corporate Boardrooms, sowie auch tolle Dirigenten brauchen für ein Ballett oder eine Oper oder eine Symphonie. Es steht und fällt immer mit einem Menschen, mit einem persönlichen Ansatz und mit der Verantwortung. Wir sind in unterschiedlichen Industrien tätig, aber eigentlich wir sind absolut alle in Human Resources Business. Also das ja. ist, was Musik und auch was Corporate Governments gemeinsam haben. Es geht immer um einen Menschen.
Ja, und es ist die Orchestrierung dieser Vielzahl von Menschen, dass zusammen eine gute Melodie, ein gutes Musikkunstwerk herauskommt und nicht wie in vielen Aufsichtsräten heutzutage nur Kakophonie gelegentlich herauskommt.
Ja, es ist vielleicht eine Kunst.
Wir haben noch 2 Minuten. Noch nie sind wir so schnell durch die 60 Minuten gerast wie heute, Frau Dr. Lauterbach. Sie müssen uns noch ganz schnell einen Schlusssatz mitgeben fürs Wochenende, ein Statement, kurz, knackig, damit wir am Wochenende noch an die heutige Sitzung uns dran erinnern. Was geben Sie uns für ein Schlussstatement mit nach Hause?
Kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter und investieren Sie als Unternehmen in deren Bildung und Ausbildung.
Das ist kurz und knack und das hat überhaupt nichts mit Cyber-Risk zu tun, sondern das ist im Prinzip für die Lösung der Probleme, die zahlreich überall da sind. Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, bilden Sie sie aus und kann nur sagen, ganz toll. Recht herzlichen Dank, Frau Dr. Lauterbach. Sie waren ein hervorragender Gast heute und es hat mir Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören.
Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Ehre. Danke, dass ich auch auf Deutsch das machen durfte.
Danke, gerne. Auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, noch ein Hinweis. Wer Frau Dr. Lauterbach live und persönlich in einer Präsenzveranstaltung kennenlernen möchte, der sollte am 21. September nach Wien gehen zu Board Search im Forum Aufsichtsrat mit Musik. Im Herzen Wiens kann man sie um 18 Uhr persönlich begrüßen. Und natürlich, wie immer, ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage von der Frau Dr. Lauterbach und bei Directors Academy. Das heutige Gespräch können Sie wie jederzeit auch dort nachhören. Als Podcast. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Am ersten Donnerstag im September haben wir zur gleichen Zeit um 17 Uhr das Deutsche Corporate Governance Kommissionsmitglied und Multi-Aufsichtsrat Dr. Michael Kemmer zu Gast mit dem Thema Politik und Aufsichtsrat. Wer ist Treiber der aufsichtsrechtlichen Normen? Wir hatten das heute schon mal angesprochen. Das wird sicher auch eine fantastische Veranstaltung. Vielen Dank an alle. Schönen Abend. Kommen Sie alle gut nach Hause. Danke.
Wiedersehen.